Eine kurze Information vorher, und zwar nicht, dass sich einer wundert, dass ich hier so oft erscheine. Die ursprüngliche Abmachung war, dass ich einmal im Monat predige, aber der Not gedrungen, oder wie man immer sagt, ja, notgedrungen, bin ich jetzt alle zwei Wochen dran. Ich wechsle mich ab mit dem Patrick. Der einfache Grund ist der, auswärtige Prediger kosten Geld. Vorletzte Woche hat mich eine Frage bewegt und ich wusste, dass ich mich entscheiden muss zu einem bestimmten Zeitpunkt und ich wusste nicht wie. Ich kam dann in den Gottesdienst letzten Sonntag und schon zu Hause habe ich gebeten und gesagt, Herr, du kannst mir heute eine Antwort geben, damit ich weiß, wie ich mich da jetzt in dieser Sache entscheiden muss. Die Ilse, die hat die Moderation gemacht, die kam raus und hat hier ihre Bibel hingelegt und hat gesagt, so glaube ich sinngemäß, bezüglich der Zeit, in der wir leben, liest sie Psalm 91. Und nun lese ich natürlich so seit über einem halben Jahrhundert die Bibel und ich kenne den Psalm in etwa, auswendig nicht, aber das ändert sich jetzt. Und das war die Antwort. Ganz einfach, das war die Antwort. Psalm 91. Und ich habe mich gefragt, das heißt, ich frage euch, wie ihr sonntags in den Gottesdienst kommt. Eine gute Möglichkeit, die habe ich euch jetzt gezeigt oder gesagt, dass man hörend kommt, fragend kommt. Und ich glaube, Bonhoeffer war es, der mal gesagt hat, die Bibel erschließt sich nur denen, die auf die Worte auch hören. Und das ist eine gute Methode, ja, so in den Gottesdienst zu kommen. Zu sagen, Herr, hast du mir heute etwas zu sagen oder hast du mir in diesem Fall etwas zu sagen? Das kommt ganz drauf an. So, der Predigtext wurde vorgelesen von der Silvi. Das Thema, das uns sehr begleitet, ist aus Johannes Kapitel 14, Vers 11. Glaubt mir um der Werke selbst willen. Da komme ich dann nachher nochmal kurz drauf. Wir beschäftigen uns ja mit diesen sieben Zeichen, Wunder, im Johannesevangelium. Das erste war Wasser zu Wein. Das zweite, die Heilung des Sohnes, dieses königlichen Beamten. Und das dritte, die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda. Nun, warum hat Jesus überhaupt Wunder getan, als er auf der Erde war? Wunder, oder Zeichen in dem Fall, sind eine Art der Offenbarung Gottes. Ich meine, was für uns mittlerweile gewöhnlich ist eigentlich, weil wir es gewohnt sind, sind die Jahreszeiten. Und meine Lieblingsjahreszeit ist ja der Frühling und der Herbst. Und ich meine, das ist jedes Jahr für mich ein Wunder, wenn man sieht, wie die Natur erwacht. Ja, auf einen unhörbaren Befehl geht's los. Wunder sind immer eine Sensation. Der allmächtige Gott macht auf sich aufmerksam. Er schafft sich Gehör. Und als Jesus diese Wunder getan hat, da hat sich seine verborgene Existenz, seine Gottheit zu Wort gemeldet mit Taten, die für Menschen absolut unmöglich waren, aus eigener Kraft. Nun, er offenbarte sich nicht einfach nur so durch Wunder, sondern der Sinn und Zweck, und ich sage es mal, der Wunsch Jesu war der, dass Menschen durch diese Wunder glauben sollten. Johannes 14, Vers 8, das sind die Abschiedsrede Jesu. Jesus spricht mit Philippus und Philippus spricht zu ihm, heißt es da, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Die Jünger hatten es nicht begriffen, dass Jesus unter anderem auch kam, um den Vater zu offenbaren. Und dann sagt Jesus im nächsten Vers Folgendes: Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt mir um der Werke willen. Und Werke ist in diesem Fall ein anderes Wort für seine Wunder, die er getan hat. Geschieht ein Wunder, steht Christus immer im Mittelpunkt. Er allein handelte. Und als er vor 2000 Jahren in den Himmel zurückgekehrt ist, hat sich auch daran nichts geändert. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch sind Zeichen und Wunder geschehen. Aber auch hier stand Christus im Mittelpunkt, zwar unsichtbar, aber trotzdem unvermindert im Zentrum. Und die praktische Ausführung oblag seinen Nachfolgern. Und wir sollten uns das im Gedächtnis behalten, diesen Gedanken. Denn in der Bibel heißt es, dass Satan in der Lage ist, sich als ein Engel des Lichts zu verwandeln. Mit dem einen Zweck, Menschen zu verführen. Und wir wissen auch, das ist so eine Redensart bei uns in Deutschland, dass Satan auf die Rückseite der Wahrheit schreibt. Bis heute gibt es falsche Heiler. Vordergründig kann man sie unter anderem erkennen, dass sie selbst verherrlicht werden wollen. Der Schlussakkord all dieser Lügen, die mit Wunder zusammenhängen, wird der zukünftige Antichrist und sein falscher Prophet spielen. Das könnt ihr in der Offenbarung nachlesen. Und diese Auseinandersetzung zwischen Wahrheit und Lüge, die ist uralt. Ich erinnere an Mose in Ägypten, als er von Gott den Auftrag bekommen hat, das Volk Israel aus der Gefangenschaft herauszuführen. Da heißt es im Kapitel 8, Vers 14, also die erste Plage ist geschehen. Die Zauberpriester, die Ägyptischen, konnten das genauso machen. Die zweite Plage genauso. Die Zauberpriester, Mose erst, die Zauberpriester hinterher. Und bei der dritten Plage, da heißt es, die Wahrsagepriester aber machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten, um die Mücken hervorzubringen. Aber sie konnten es nicht. Da sagten die Wahrsagepriester zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Also auch hier hat sich Gott geoffenbart. Nun, wir sind heute bei dem vierten Zeichen, die Speisung der 5000. Und ich bleibe bei diesem Schema, das ich angefangen habe. Ich gehe mir die Geschichte mit euch durch und erwähne die eine oder andere Beobachtung, um dann zum Schluss zu fragen, was ist nun das Größere an dieser ganzen Geschichte? In Vers 2, da heißt es, und es folgten ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Und ich nehme gleich die letzten beiden dazu. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf einen Berg zurück, er allein. Der Prophet, eine alttestamentliche Prophezeiung auf Jesus aus 5. Mose Kapitel 18. Aber ich meine, versucht euch mal in die Lage der Leute, oder besser, versucht euch mal euch vorzustellen, wie ihr hättet damals gelebt. Ich meine, das, was Jesus getan hat, ich meine, das war großes Kino. Das sind ja nicht nur einer oft gesund geworden, wie jetzt am Teich von Bethesda, sondern das ging ja in die Hunderte, ja, die gesund geworden sind. Und wenn man einen solchen, wie es bei den letzten beiden Versen heißt, wenn man einen solchen festhalten kann und ihn zum König zu machen, ja, bitteschön, dann haben wir die Rundumversorgung. Man kann die Krankenkasse kündigen, Rentenversicherung, Mindestbeitrag nur noch. Und man braucht sich keine Sorgen mehr zu machen über dies und jenes. Jesus wäre für alles zuständig. Aber das ist eben genau das, was Jesus nicht möchte. Und deshalb hat er sich auch abgesetzt, heißt es am Ende, und ist für sich alleine auf einen Berg gegangen. Und nun gibt es eine Zeitangabe im Vers 4, es war aber das Passanahe, das Fest der Juden. Und dann kam nun also diese Volksmenge zu Jesus und er sagt zu Philippus, wo in aller Welt sollen wir jetzt ein Abendessen für diese Leute besorgen? Und interessant steht als Zusatz, dies aber sagte er, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Und ich habe mir gedacht, das ist so in etwa die gleiche Frage, wie die, die er diesem Gelähmten gestellt hat am Teich Bethesda. Willst du nach 38 Jahren gesund werden? Philippus antwortete für 200 Denar, ein Denar war der Lohn eines Tagelöhners, für 200 Denar Brote reichen nicht hin, um alles satt zu bekommen. Nun, diese beiden Antworten und auch die vom Andreas, der den Jungen brachte und sagte, das bisschen da, das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Diese beiden Antworten, die zeigen nun dasselbe Prinzip wie am Teich von Bethesda. Und zwar, hier wird ausgedrückt, ich bin am Ende meiner Weisheit, es gibt keine Möglichkeit mehr, keine Antwort. Hoffnungslos, Unvermögen. Und die einfache Erkenntnis daraus ist die für uns heute hier und jetzt, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann ist die Zeit, wo Gott anfängt. Und das geschieht nicht grundlos. Jesaja 42, da heißt es ab Vers 5, so spricht Gott der Herr, der den Himmel schuf und ihn ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entsproßt, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich bin der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Also Gott stellt sich hier vor als der Schöpfer und das sagt er primär zu Jesaja und gibt ihm diesen Auftrag. Und dann kommt dieser bezeichnende Vers 8, ich bin Jahwe, der ich bin, der ich bin. Ich bin Jahwe, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Deshalb greift Gott erst ein, wenn wir aufhören. Und zwar, weil wir nicht mehr können, weil wir nicht mehr weiter wissen. Weil die Ehre Gott allein gebührt. Ist Gott ehrsüchtig? Bestimmt nicht. Ihn interessiert auch nicht, wie viele Likes er eventuell auf Instagram haben könnte. Aber er möchte, dass wir ihn anerkennen als der, eben habe ich vorgelesen, Schöpfer, Erhalter, Lebensspender, dass wir ihn anerkennen und ihm die Ehre geben. Die Frage ist, ändert etwas, wenn wir das tun? Ändert das etwas bei Gott? Die Antwort ist nein. vor Ewigkeiten, vor allen Ewigkeiten der Ewigkeit in unsere Vergangenheit sozusagen, bis genauso unendlich in der Zukunft mit unseren Worten, ist Gott immer gleich. Er war damals nicht weniger, ich sage es jetzt mal klug, barmherzig, liebevoll, wie heute und in alle Ewigkeiten mal später. Nun, warum will er dann trotzdem, dass wir ihn loben und anbeten? Er will das für uns. Er will, dass wir ihn anbeten und einen Nutzen davon haben. Und zwar den, wenn wir Gott anbeten, müssen wir in seine Nähe treten. Und wenn wir in seine Nähe treten, lernen wir Gott besser kennen. Und wenn wir Gott besser kennenlernen, dann wächst die Gottesfurcht in unserem Herzen. Jemand sagte einmal, wenn du Gott fürchtest, brauchst du dich vor nichts und niemand zu fürchten. Und diese Gottesfurcht, die haben wir in unseren Tagen nötiger denn je. Wie die Wasserträger bei dem ersten Zeichen, als es darum ging, die Verwandlung Wasser zu Wein, wie die Wasserträger im ersten Zeichen gibt es auch in diesem Wunder eine unspektakuläre Seite oder besser Teilnehmer. Vers 8, einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das unter so vielen? Andreas stand immer im Schatten seines Bruders Petrus. Das sieht man daran, dass Andreas nicht genannt wird, Andreas, der Sohn des Vaters, weiß ich jetzt nicht, so wie David, der Sohn Isais, ja. Sondern er war immer nur sozusagen der kleine Bruder von Petrus. Aber dieser Jünger war ein Wegweiser auf Christus. Johannes Kapitel 1, da heißt es, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm. Er findet Simon, ja, sein Bruder. Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Und hier, in unserer heutigen Geschichte, bringt er den kleinen Jungen zu Jesus. Aus einer Fußnote in dieser Geschichte, ist etwas Großes geworden. Im Vers 10, Jesus sprach, macht, dass die Leute sich lagern, aber es war viel Gras an dem Ort. Viel Gras. Ich habe mir angewöhnt, gerade in diesen Geschichten mal auf diese, wie soll ich sagen, auf die eher unscheinbaren Aussagen mal etwas genauer hinzugucken. Und dieses viel Gras, unsere Hochzeitsreise damals, vor knapp 50 Jahren, wir waren in Israel und da war es ganz schön trocken. Und hier ist die Rede davon, von viel Gras. Und da habe ich also Folgendes gefunden in einer Infoseite des Staates Israel. Am schönsten ist Galiläa in den Monaten März bis Mai. Also Galiläa liegt im Norden, ja. März bis Mai. Tagsüber wird es noch nicht zu heiß. Meistens streichelt eine sanfte Brise die Haut. Das Schmelzwasser der Berge sorgt für überbordende Vegetation. Auf saftig grünen Wiesen blühen Blumen in allen Farben. Der Duft zahlloser Blüten und Kräuter erfüllt die Luft. Merkt euch, März bis Mai. Das Passafest der Juden wurde in der Woche vom 15. bis zum 22. Nisan gefeiert. und der Monat Nisan fällt nach unserer Zeitrechnung in den Zeitraum zwischen Mitte März und Mitte April. Also auch hier ist die Bibel sehr akkurat in ihrer Aussage, dass das genau stimmt. Israel war zu dieser Zeit im Norden, in Galiläa, wo das ja stattfand, war das grün. Nun, Jesus nahm die Brote, dankte, und hier steht interessanterweise im Johannesevangelium, dass er verteilte in den anderen Evangelien. Diese Geschichte kommt übrigens in jedem Evangelium vor. Das war offensichtlich dem Heiligen Geist wichtig, dass jeder der vier Schreiber diese Geschichte erwähnt. Und aber ich glaube auch, dass Jesus nicht diese 5000 Männer ohne Frauen und Kinder dazugezählt, dass Jesus jetzt herumgelaufen ist und hat er jedem was gegeben, sondern dass er die Jünger eingesetzt hat und die haben das verteilt. So viele Menschen mit so wenig. Aber für Christus ist das kein Problem. Er bekam alles satt und nicht nur, sondern es blieb so viel mehr übrig, als anfänglich eingesetzt wurde. Nun die Frage, was ist nun der Fingerzeig Gottes? Es liegt auf der Hand, dass Gott in der Lage ist, aus wenig viel zu machen. Und wenn wir weiterdenken, wird deutlich, es ging Jesus nicht darum, dass die Bäcker damals arbeitslos wurden, sondern er kam, um einen weit tieferen Hunger im Menschen zu stillen. Im gleichen Kapitel kommt im Vers 33 kommt Folgendes vor. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Nun, es ist offensichtlich, dass es darum nicht um die tägliche Nahrung ging, die tägliche Flüssigkeit, die Menschen zu sich nahmen, sondern dieser tiefere Hunger, den wir Menschen haben, und das sind wir eigentlich alle gleich, rund um die Welt. Ich habe einfach mal ein paar aufgeschrieben, die mir gerade eingefallen sind. Hunger nach Freiheit, von welcher Gebundenheit auch immer. Hunger nach innerem und äußerem Frieden. Hunger, das heißt in diesem Fall der Wunsch, geliebt zu werden. Hunger nach einem sinnvollen Leben. Hunger nach tiefer Geborgenheit. Hunger nach echter Gemeinschaft. Und nun sagt Jesus seinen Jüngern im Matthäus und im Lukas: Gebt ihr ihnen zu essen. Das heißt, Jesus ist nicht mehr hier, aber wir haben die Aufgabe, den Hunger dieser Welt zu stillen. Nicht wir in Ettenheim alleine, die Gemeinde Jesu weltweit. Und wenn wir hier pausieren und mal nachdenken, dann merken wir absolute, absolute Überforderung. Wir können das nicht. Wie dürftig waren doch diese 5 Gerstenbrote. Gerstenbrot übrigens war das Brot der Armen und diese 2 Fische. Aber die Jünger gaben das, und zwar nur das, was sie auftreiben konnten, was sie hatten. Und die Mahlzeit dieses kleinen Jungen, mehr nicht. Das heißt also, das Erste, was wir zu bedenken haben, ist, dass wir vor Gott kapitulieren müssen. Wenn wir das tun, dann beginnt er durch uns und in uns seine Arbeit, seinen Dienst, beginnt er in uns zu wirken. Und das Zweite ist, dass er von uns nur das erwartet, was wir haben. Der eine denkt, ja, Schade, dass ich nicht predigen kann. Der andere denkt, schade, dass ich nicht singen kann. Oder sonst irgendwas. Das brauchen wir gar nicht denken. Sondern wir müssen uns angucken und sagen, was habe ich? Und das ist dann das, was wir zu geben haben. Selbst wenn du wie Andreas und der kleine Junge eine Fußnote in deiner Geschichte bist, möchte ich dir sagen, fasse Mut. Du kannst, wenn du dich mit dem, was du hast, Christus zur Verfügung stellst. Du kannst, wenn du dich mit dem, was du hast, Christus zur Verfügung stellst. Amen.